Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier mal wieder in Köln sein darf. Das letzte Mal, als ich in Köln war, war hier die Hölle los. Das ist auch schon wieder lange her. Das war beim Weltjugendtag. Und einige Fotos, die ich mitgebracht habe, um einige Thesen, die ich habe, ein bisschen zu illustrieren, stammen noch von diesem Weltjugendtag. Und ich nehme ja auch an, dass die meisten von Ihnen ein paar persönliche Eindrücke und Erinnerungen an diese große Veranstaltung noch besitzen. Ja, heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Sie kennen das. Wenn ich singen hätte können, dann hätte ich es Ihnen jetzt vorgesungen. Aber meine Stimme ist nicht besonders gut, wenn sie denn singen muss. Aber Sie kennen alle natürlich diese Anfangssätze des Sanctus aus Franz Schuberts berühmter deutscher Messe. Sie beschreiben, denke ich, sehr schön das Selbstverständnis der christlichen Kirchen und der katholischen Kirche im Besonderen. Heilig ist eben nur einer, der Herrgott Sebaoth und niemand sonst. Und wenn es wie im katholischen Kosmos noch andere Heilige gibt, menschliche Heilige, dann sind doch auch hier die Machtverhältnisse und Hierarchien klar vorgegeben. An die Heiligkeit Gottes reichen auch die Heiligsten aller menschlichen Heiligen nicht heran. Auch nicht der heilige Antonius in Köln. Die Zeiten, in denen diese Aussage unhinterfragt und unangefochten galt, sind allerdings vorbei. Wie die Religion, die Kirchen insgesamt, so diffundiert auch das Verständnis dessen, was als heilig gilt. Ich wähle ganz bewusst das Wort Diffusion, denn das Heilige verschwindet nicht aus der modernen Kultur. Es verliert nur an Kontur, an Eindeutigkeit und an Prägnanz. Das Heilige verschwimmt, tritt in neuen, oftmals überraschenden, bunten und nicht selten widersprüchlichen Formen auf. Es wechselt oft das Gewand. Aber genau dieses, das Verschwimmen, die Gestaltlosigkeit, den Gewandwechsel, genau dieses bezeichnet das Wort Diffusion. Diese Diffusion oder wie man auch sagen könnte, Entgrenzungsprozesse des Heiligen, die sich überall in modernen, aber auch in sich modernisierenden Gesellschaften, wie beispielsweise in der Türkei, in einigen arabischen Ländern, in China, in Südostasien beobachten lassen. Diese Prozesse will ich versuchen, heute nachzuzeichnen und soweit es möglich ist, auch zu erklären. Dieser Diffusionsprozess vollzieht sich zumindest auf drei unterschiedlichen Ebenen, die sich wie folgt benennen lassen. Als erstens Pluralisierung und Multiplizierung des Heiligen, als Profanisierung des Sakralen und gegenläufig als Sakralisierung des Profanen. Ich hoffe, dass das, was das bedeutet, im Laufe dieses Vortrages deutlich wird. Natürlich hängen alle diese drei Entwicklungen miteinander zusammen. Gleichwohl lohnt es sich, sie auf einer analytischen Ebene, und so machen wir das normalerweise in der Wissenschaft, sie auf einer analytischen Ebene zu trennen. Aber Sie werden später sehen, dass alle diese drei Prozesse notwendigerweise ineinander fließen. Bevor wir das dann aber tun, oder bevor ich jetzt anfange damit, denke ich, ist es notwendig, ein paar Worte über das Heilige selbst zu verlieren. Also zu versuchen, soweit dies überhaupt möglich ist, zu bestimmen, was man jenseits der Theologie eigentlich unter dem Heiligen versteht. Das Heilige, so hat es der Religionswissenschaftler Rudolf Otto bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, meint eine sich durch das Gefühl kundtuende, geheimnisvolle Macht, vor der der Mensch erschauert und erzittert, weil sie ihm unbegreifbar und gefahrvoll erscheint, die ihm zum anderen auch entzückt und beglückt, weil sie ihm Hoffnung gibt. Das Heilige hat nach Rudolf Otto ein Doppelgesicht, Tremendum et Faszinosum. Tremendum ist das, der heilige Schauer. Man begreift das Heilige nicht, es kommt über einen als geheimnisvolle Macht, die teilweise auch Angst auslösen kann. Und auf der anderen Seite das Faszinosum, die Hoffnung, dass durch die Erfahrung mit dem Heiligen es besser wird. Diese geheimnisvolle Macht gibt er dann, Rudolf Otto, den Namen des Numinosen und erklärt das Numinose zu einem integralen Bestandteil einer jeden Religion. Ja, noch mehr, er setzt das Empfinden für das Numinose an den Anfang einer jeden religiösen Erfahrung. Ganz ähnlich geht auch der bekannte Soziologe Max Weber vor. In seinen religionssoziologischen Schriften bindet er die Entstehung von Religion an außeralltägliche Erfahrungen. Und diese außeralltäglichen, nicht jedem zugänglichen Erfahrungen belegt er mit dem Namen Charisma. Charisma bezeichnet für Weber eine spezifische, weil außeralltäglich gedachte Kraft oder Zuständigkeit, die bestimmten Gegenständen, Ideen oder Personen zugesprochen wird. Johannes Paul II. Hatte Charisma. Franziskus hat Charisma. Hatte auch Benedikt Charisma? Jedenfalls nicht in dem gleichen Maße wie die beiden anderen. Jedenfalls nicht jeder hat Charisma. Charisma ist eine seltene Gabe. Übersetzt heißt sie ja auch Gnadengabe. Charisma ist Gnadengabe. Nicht jeder besitzt diese Gnadengabe. Sie ist außeralltäglich. Ihre Außeralltäglichkeit gewinnt sie eben allein dadurch, dass es immer nur einzelne, wenige ausgewählte Gegenstände, Ideen oder Personen sind, die sie besitzen, und dass sie nur in besonderen, oftmals als spezifische Notlagen beschriebene Situationen auftritt. Und deswegen gilt das Charisma in Webers Worten als das nie dagewesene, nicht jedem zugängliche, absolut einzigartige, geheimnisvolle, unbegreifbare und deshalb heilige oder göttliche. Nicht jeder ist heilig, könnte man daraus foltern. Und ein dritter Begriff bietet sich an, um zu verstehen, was das Heilige sein kann. Walter Benjamins Auslegung des antiken Aura-Begriffes. Aura ist ja auch so ein schöner Begriff. Wer hat Aura? Der Heiligenschein steht in der Kunst für eine Aura, eine besondere Ausstrahlung. Auch hier wieder, nicht jeder hat eine Aura. Walter Benjamin benutzt den Aura-Begriff zwar dazu, um das Spezifische eines Kunstwerkes erklären zu können, aber dieser Begriff lässt sich auf die Religion übertragen. Benjamin definiert Aura als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag. Das ist auch eine schöne Definition. Aura, eine einmalige Erscheinung einer Ferne, so nahe sie auch sein mag. Und er meint damit die grundsätzliche Unnahbarkeit und Unverständlichkeit dieser Erscheinung. Diese Unnahbarkeit und Unverständlichkeit ist für ihn ein besonderes Merkmal des Kunstwerkes. Was er damit erklärt, dass sich die Kunst aus magischen und religiösen Ritualen heraus entwickelt hat. Ein Kunstwerk ist uns fern. Eigentlich verstehen wir es nicht. Es kostet uns sehr viel Mühe, die Intentionen seines Schöpfers nachzuvollziehen, wenn wir es denn überhaupt schaffen. Deswegen ist ein Kunstwerk bis zu einem gewissen Grad immer unverständlich. Es inspiriert uns, aber verstehen werden wir es in seiner Gänze nie. Und ähnlich ist es mit dem Heiligen. Wenn man alle diese drei Begriffe, das Numinose, das Charisma und die Aura, zusammennimmt, dann ist ihnen gemein, dass sie außeralltägliche, weil an besonderen Objekten und Personen hängende Erfahrungen umschreiben, denen jeweils besondere, nicht jedem zugängliche Kräfte und Qualitäten zugesprochen werden. Und diese Erfahrungen des Heiligen sind im Kern emotional bestimmt, oftmals verbunden mit Gefühlen des Enthusiasmus und manchmal sogar der Ekstase. Das Heilige erfahre ich in Enthusiasmus und Ekstase. Vielmehr lässt sich über das Wesen des Heiligen jenseits der Theologie gar nicht sagen. Alle historischen Religionen und insbesondere der Katholizismus haben nun versucht, diesem Heiligen eine fassbare und konturierte Gestalt zu geben. Das ist die Leistung von Religionen, dem Heiligen eine Gestalt zu geben. Eine Gestalt, die dem Unbegreifbaren einen Namen und ein Gesicht gegeben hat. Und es deshalb verstehbar und nachvollziehbar gemacht hat. Das ist die besondere Leistung von Religionen. Alle Religionen haben dem Heiligen ein Gesicht gegeben und einen Namen. Die heute zu beobachtende Diffusion des Heiligen macht das Heilige wieder gesichtslos, lässt das Heilige wieder zu einer geheimnisvollen und letztendlich unbegreifbaren Macht werden. Mit Angst besetzt, aber eben auch oftmals voll der Sehnsucht nach Glück. Und wie es dazu gekommen ist, dass das Heilige wieder unbegreifbar geworden ist, das will ich nun versuchen nachzuzeichnen. Der erste Prozess, um den es geht, ist, was wir in der Soziologie als die Pluralisierung und Multiplizierung des Heiligen bezeichnen. Und das kann jeder sofort nachvollziehen. Ich war ein paar Minuten früher da und bin da drüben zum Kösel in die Buchhandlung gegangen. Und habe da gleich mal nachgeguckt, was es für Neuerscheinungen unter dem großen Stichwort Lebenshilfe-Esoterik gibt. Und war überrascht, was es da alles gibt und wie viel es vor allen Dingen gibt. Kösel war, glaube ich, früher mal eine gut katholische Buchhandlung. Gell? Ja, gut. Jedenfalls, das, was ich mit Pluralisierung und Multiplizierung des Heiligen nenne, das hat damit zu tun. Denn in unseren Gesellschaften steigt aufgrund der wachsenden Mobilität des technischen Fortschritts, vor allem im Medienbereich, das Angebot sinnstiftender Weltdeutung und damit dessen, was als heilig verehrt werden kann. Jeder hat, wenn er will, heute die Möglichkeit, sich über alles, was der immens große Markt der Sinnstiftungen offeriert, zu informieren und davon Gebrauch zu machen. Und dieser Markt ist ganz eindeutig ein Wachstumsmarkt. Ich habe heute Vormittag nochmal, einfach um es nachzuprüfen, das Wort Spiritualität als Suchbegriff in Google eingegeben. Was meinen Sie, auf wie viel Treffer ich gestoßen bin? Über 3 Millionen.
Dieser Markt ist ein Wachstumsmarkt und einen Blick in die entsprechenden Regale der Buchhandlung oder ins Internet genügt, um dies zu sehen. Die Angebote reichen von Rückgriffen in den reichen Bestand christlicher Traditionen über die Revitalisierung traditioneller christlicher Gemeinschaft und Glaubensmodelle, über die nicht-europäischen Weltreligionen bis hin zu magischen Praktiken sogenannter Naturvölker, bis hin zu den immer noch nachgefragten New Age-Weisheiten. Dabei hat der moderne Mensch die Möglichkeit zu wählen, entweder sich für ein Angebot zu entscheiden, manchmal nur auf Zeit, oder sich seine eigene Religion zusammenzubasteln, beziehungsweise den Basteleien anderer zu folgen. Und es wird wahnsinnig viel zusammengebastelt, auch schon in manchen katholischen Kirchengemeinden. Folge ist eine von Tag zu Tag wachsende Pluralität konkurrierender Sinnstiftungsangebote mit unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen. Und ich habe Ihnen mal ein Beispiel für eine solche synkretistische Vermischung mitgebracht. Das ist eine etwa 35-jährige alte Frau gewesen, Mitglied, als katholisch getauft und immer noch Mitglied der katholischen Kirche. Und die wurde danach gefragt, was sie denn eigentlich glaubt. Und dann sagt sie Folgendes, ich hoffe, Sie können es lesen. Was die Religion betrifft, der ich mich zuordne, ich weiß es nimmer. Ich bin religiös, in dem Sinn, wie ich Religion schon sehr viele Jahre übersetze, nämlich Verbindung mit Gott oder Rückverbindung. Insofern bin ich Christ, weil ich mich da durchaus mit Christus Jesus verbunden fühle, ohne dass ich mit ihm jetzt Erfahrungen praktischer Art hatte, außer dass er mir in meiner Kindheit immer sehr nahe stand. Und mit religiösen Führern hätte ich durchaus meine Schwierigkeit. Vorbildfunktion hat für mich durchaus im Moment der Dalai Lama, ohne dass ich viel von ihm lese. Aber ich finde es einfach göttlich mit dieser Haltung. Und dem Wissen und Bewusstsein, was ich bei ihm sehe, zu betrachten, mit welch göttlichem Humor er mit unseren menschlichen Kleinheiten, Widerständen und Problemen umgeht. Und wie er da einfach im Nu den Blick öffnet für eine größere Sicht. Das finde ich sehr schön. Und ich bin durchaus, ja, jetzt muss ich jetzt mal ganz vorsichtig formulieren, also meine praktische Arbeitshypothese ist die der Reinkarnation. Das ist nun kein Einzelfall. Als Religionssoziologe machen wir sogenannte empirische Erhebungen, um das herauszufinden, was Menschen heute glauben. Und das ist in der Tat, das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, aber das ist kein Einzelfall. Solche Statements finden Sie inzwischen von Angehörigen jeder katholischen und protestantischen Kirchengemeinde. Meine praktische Arbeitshypothese ist die der Reinkarnation. Auferstehung und Inkarnation, geht das zusammen? Nee? Für die junge Frau geht es zusammen. Und viele katholische Priester, Gemeindepriester, wenn sie mit so etwas konfrontiert werden, haben große Schwierigkeiten darauf, eine gute Antwort zu finden, ob das wirklich zusammengeht. Jedenfalls wird man damit öfters konfrontiert. Und welche Art von Vermischung haben wir hier? Wir haben hier ein bisschen klassisches Christentum, eher protestantischer Art als katholischer Art. Wir haben ein bisschen Buddhismus, wir haben ein bisschen Konfuzianismus, wir haben auch ein bisschen Hinduismus dabei. Und es sieht so aus, als ob hier jemand in der Tat seinen persönlichen Glauben zusammenbastelt. Das Angebot an Heiligen wächst und die Menschen bedienen sich dieser Angebote und mischen sie nach eigenem Gutdünken. Zahlreiche empirische Studien aus der Religionssoziologie und Religionswissenschaft haben diesen Trend für Länder wie Deutschland, aber auch für England, Frankreich und Amerika und teilweise inzwischen auch schon für Südamerika festgestellt. Die Grenzen fallen. Die Grenzen zwischen einst fernen Religionskulturen sind unter der Bedingung der Globalisierung diffus geworden. Das ist die Multiplizierung des Heiligen. Diese Pluralisierung der heiligen Angebote, wie sie im Lauf der Geschichte von den großen und kleineren Religionen entwickelt und in jeweils bestimmte Formen gegossen wurden, und ihre eigenmächtige Vermischung heutzutage ist der Grund dafür, warum das Heilige konturlos wird. Weil eben jede Vermischung zu einer Relativierung der in jedem Heiligen liegenden Wahrheitsansprüche führt. Das ist der erste Trend. Ein zweiter Grund für den Verlust an Kontur des Heiligen liegt in Entwicklungen, die man als die Profanisierung des Sakralen und als gegenläufigen Prozess dann eben als die Sakralisierung des Profanen bezeichnen kann. Auch hier muss man vorab die Begriffe klären. Alle institutionalisierten Religionen haben Profanes und Sakrales mehr oder weniger immer strikt getrennt. Es gab sakrale Zeiten und sakrale Orte. Und es gab alltägliche Zeiten und alltägliche Orte. Die Erfahrung des Heiligen war immer gebunden an bestimmte heilige Zeiten und an bestimmte heilige Orte. Es gab immer Orte, wo das Heilige ganz besonders präsent war. Da drüben zum Beispiel. Am Schrein der heiligen drei Könige. Das war ein Ort des Heiligen. Es gab noch andere, oder es gibt immer noch andere Orte. Aber alle Religionen haben immer bestimmte heilige Zeiten und heilige Orte ausgewiesen, an denen die Erfahrung des Heiligen besonders möglich war. Zwar war diese Trennung und vor allem ihre Aufrechterhaltung nicht immer leicht, weil es ein scheinbar universelles Bedürfnis danach zu geben scheint, auch den Alltag der Menschen zu heiligen. Viele Praktiken, Riten und Zeremonien aus dem Arsenal, insbesondere der katholischen Volksfrömmigkeit, legen Zeugnis dafür ab. Das Segnen von Pferden, Äckern, Häusern in der Vergangenheit, heutzutage von Autos, prächtig geschnitzte Hausaltäre. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, so bei den Älteren vielleicht, die sie geerbt haben. Jedenfalls in der Generation meiner Großeltern gab es das noch. Da stand im Wohnzimmer in der Ecke stand ein prächtig geschnitzter Hausaltar. Bunt bemalte Mattel und goldene Christophorus-Plaketten. Das Arsenal der katholischen Volksfrömmigkeit ist geradezu wunderbar, vielfältig und bunt. Und ich glaube auch hier im Rheinland. Doch immer haben die Vertreter der Kirchen darauf geachtet, dass die Grenzen zwischen dem Profanen, dem Alltäglichen und dem Sakralen und dem Heiligen irgendwo noch sichtbar wurden. Man durfte eben nicht allzu viel von dem Heiligen in den Alltag bringen. Das Heilige und der Alltag mussten in irgendeiner Form getrennt werden. Und das hat man eben über die Institutionalisierung von bestimmten heiligen Zeiten und bestimmten heiligen Orten versucht. Und eben das meiste noch an bestimmte Zeremonien und Rituale gebunden. So war immer klar, es gibt einen Unterschied zwischen der Welt des Alltags, des Profanen und einer Welt des Heiligen, des Sakralen. Heute ist die Situation anders. Die für jede Religion konstitutive Trennung von heilig und profan gerät heute unter Druck. Das Sakrale wird profanisiert und das Profane sakralisiert. Diese erste Entwicklung, die Profanisierung des Sakralen, also die Verweltlichung, die Veralltäglichung des Sakralen, die will ich anhand von zwei Beispielen Ihnen schildern, die beide etwas mit dem Weltjugendtag in Köln zu tun haben und die ich jetzt zusammenfassend einmal als die Eventisierung und Ästhetisierung des Heiligen bezeichne. Und diese Prozesse der Eventisierung und Ästhetisierung des Heiligen, die spielen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirchen ab. Ich beginne mit der Eventisierung. Events sind neuartige, seltsame Veranstaltungsformen, die, wenn man so will, die klassischen Feste und Feiern abgelöst haben. Events sind Veranstaltungsformen, die in der Regel perfekt organisiert unterschiedlichste Erlebnisinhalte und Erlebnisformen zu einem primär nach ästhetischen Kriterien konstruierten Ganzen willkürlich und ohne irgendeinen Bezug zur Tradition zusammenbinden. Und das sind die Weltjugendtage. Es gibt keinen Bezug der Weltjugendtage zur katholischen Tradition. Events wollen populär sein und um dieses Ziel zu erreichen, setzen sie vor allem populär, wenn nicht sogar trivial kulturelle Inszenierungsmuster gezielt ein. Johannes Paul II. War ein Meister solcher Inszenierungen. In einer sich scheinbar zunehmend differenzierenden Welt scheinen Events eine der wenigen Möglichkeiten zu sein, die es noch erlauben, jedenfalls jungen Menschen, die Erfahrung von Einheit, Ganzheit und Authentizität zu machen. Und in der Tat, in den letzten Jahren kann eine sprunghafte Zunahme von religiösen Events nicht nur im Bereich des Katholizismus beobachtet werden. Die Diözesan Jugendfestivals Jugend plus Kirche plus X. Für was steht wohl das X? Nicht wie bei Alkopops für ein bisschen Alkohol. Für was steht das? Jugend plus Kirche plus X? Was haben sich die Veranstalter wohl dabei gedacht? Das X ist etwas Geheimnisvolles, das keiner begreift, das vielfältigen Interpretationen offen ist. Also das unkonturierte Heilige. Aber es sind nicht nur diese diözesanen Jugendfestivals. Es sind natürlich die europäischen Jugendtreffen von Taizé, auch ungeheuer attraktiv für viele Jugendliche. Die Missionsdiskurs der evangelikalen Pro-Christ-Bewegung, das sich vor allem, noch nicht bei uns, aber das sich vor allem in Asien, Afrika, Nord- und Südamerika ausbreitende Phänomen christlicher, oftmals evangelikal geprägter Mega-Churches. Bei uns findet man das noch relativ selten, aber es gibt so im Fernsehen so seltsame Kanäle, die, glaube ich, sogar frei empfangbar sind. Das sind meistens evangelikale Kanäle, die ein Kirchenprogramm anbieten. Und da finden Sie ab und zu, wenn Sie lustig sind, können Sie mal reinzeppen am Sonntagvormittag Übertragungen von Gottesdiensten von diesen evangelikalen Mega-Churches. Und die sind eigentlich dadurch geprägt, dass sie nichts anderes bringen als schrecklichen Sakropop, ja, den die Leute rauf und runter singen. Und dabei in Trance ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auf jeden Fall in religiösen Enthusiasmus geraten, der manchmal sogar in Trance-ähnliche Zustände führt. Gut, das sind Events, die sich ausbreiten. Wahrscheinlich kommen sie auch irgendwann zu uns. Ja. Anderes Beispiel wären Esoterikmessen mit christlich-mikrobiotischem Unterhaltungsprogramm, aber eben auch zahlreiche medial inszenierte Großveranstaltungen sufischer Gemeinschaften im islamischen Raum, Diese Entwicklungen sind bei weitem nicht auf den christlichen Kulturkreis begrenzt, sondern wir finden das auch in anderen Kulturkreisen. Hier ist es zum Beispiel so, dass diese sufischen Gemeinschaften teilweise 10 bis Hunderttausende von Besuchern anbieten, wenn die tanzenden Derwische in irgendeinem großen Stadion in Istanbul ihre Art von religiöser Ekstase praktizieren. Einiges scheint dafür zu sprechen, dass der religiöse Event in seiner typischen Kombination von herkömmlichen religiösen Inhalten und popkulturell geprägten Unterhaltungsprogrammen als zeitgemäße Ausdrucksform religiöser Erfahrung weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das wäre jedenfalls meine Vermutung. Zusammen mit dieser Eventisierung der Religion hängt ein zweiter Prozess zusammen, den man als Ästhetisierung beschreiben kann. Und das heißt einfach nur, dass zunehmend alte religiöse Rituale und Lebensformen in religiöse Performances und spektakuläre Inszenierungen von Religion umgewandelt werden, wie es beispielsweise einige der neuen Jugendkirchen tun, in denen es darum geht, dass Religion auch körperlich und mit allen Sinnen, also anschaulich, erfahren und gelebt werden lassen können. Ein Zeichen für diese Entwicklung sind die zunehmende Akzeptanz und auch das zunehmende Angebot von Kerzengottesdiensten, Lichterprozessionen, Laserprojektionen in Gottesdiensträumen. Alle diese Sachen haben Konjunktur und nicht nur in den Jugendkirchen. Das mit Abstand attraktivste Angebot auf dem evangelischen Kirchentag in Frankfurt am Main war der Feuergottesdienst, wo jedes Wort, das gesprochen wurde, von einem Feuerspektakel begleitet wurde. 2 Jahre später dann in Köln bei Ihnen, aber wahrscheinlich war kaum einer von Ihnen dort, ne, war es dann der erotische Gottesdienst. Als solcher wurde er beworben und er war natürlich mit Abstand der attraktivste. Ne. Die Leute standen zu Hunderttausenden ist übertrieben, aber zu Tausenden noch vor der Kirchentür, um irgendetwas davon mitzubekommen. Ja, natürlich wurde dort nicht Erotik praktiziert, ne? Aber allein das Angebot, ein erotischer Gottesdienst, in dem die Liebe Gottes auch körperlich spürbar werden sollte, hat scheinbar ausgereicht, um Massen in diese Kirche zu ziehen. Auf dem Weltjugendtag der katholischen Kirche war für viele der jugendlichen Teilnehmer die ergreifendste Veranstaltung die Vigil, ne? Am Vorabend des Abschlussgottesdienstes. Ja, vor allem wegen der glanzvollen Lichtinszenierung und der entsprechenden musikalischen Umrahmung. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den damaligen Schlager noch erinnern. Jesus Christ, you are my life, Halleluja, Halleluja. Das haben die Jugendlichen mit einer solchen Inbrunst stundenlang, man kann schon fast nicht mehr sagen gesungen, sondern gekrölt. Ja, bis sie in der Tat selber in so etwas wie Ekstase gefallen sind. Überhaupt ist der Weltjugendtag, wie ich finde, ein schönes Beispiel für die Entstehung neuer populär-religiöser Sinn- und Erlebniswelten, in denen eben nicht nur unterschiedliche Traditionen des Heiligen spielerisch miteinander kombiniert und popkulturell aufgestylt werden, sondern eben auch aus der bisher abgegrenzten Welt des Sakralen herausgelöst und auf den Bereich des Alltags übertragen werden. Der gegenwärtig überall grassierende Körperkult, exemplarisch festzumachen an Pietà-Tattoos, Jesus-Brandings, knappen T-Shirts mit dem Papstporträt oder coolen Sprüchen, die Sakralisierung der Sexualität und das Verlangen danach, das Göttliche nicht nur intellektuell zu begreifen, sondern ganzheitlich zu spüren. Gut, das ist die eine Entwicklung, das ist die Profanisierung des Sakralen. Die zweite Entwicklung ist die Sakralisierung des Profanen, also gegenläufiger Trend. Das Profane, das Alltägliche, die alltäglichen Güter, werden aufgeladen mit neuem heiligen Sinn. Ob das trägt, wird die Zukunft weisen, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die überall beobachtbar ist. Sie wird vorangetrieben von einer weitgehend globalisierten Medien- und Kulturindustrie und wird insbesondere natürlich von solchen Leuten wahrgenommen, die sich dem klassischen Heiligen weitgehend entfremdet haben, sich also dezidiert als konfessionslos betrachten oder schlichtweg religiös unmusikalisch sind. Herr Breuer hat es eingangs schon gesagt, das Prädikat des Heiligen wird heute in inflationärer Weise fast allem und jedem zugesprochen, der auch nur ansatzweise aus dem Rahmen des Normalen fällt. Ob das Hollywood-Stars und Sternchen à la Brad Pitt und Angelina Jolie sind, ob das wie Kometen aufsteigende und wieder verschwindende Pop-Ensembles sind, wie die Spice Girls, die No Angels oder die spirituell so aufgeladenen Söhne Mannheims, ob das heutzutage Sporthelden sind, wie Tiger Woods, allerdings vor seinem Ehebruch, Michael Schumacher, die Glorifizierung und Heiligsprechung hat ja in Kerpen schon lange stattgefunden, Jan Ullrich vor seiner Dopingkarriere, aber eben auch angesagte Konsumartikel wie Energy Drinks. Red Bull verleiht Flügel. Ja? Dann sehen sie alle aus wie kleine Engelchen. Multifunktion-Handys, luxuriöse Kultartikel wie spartanische Gucci-Täschchen und knallrote Ferrari-Boliden, interaktive soziale Netzwerke wie Facebook, Xing. Ihnen allen wird attestiert, sie wären etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches, Charismatisches, ja Heiliges und deshalb Verehrenswürdiges. Und deswegen müssen sie gekauft werden. Aber es geht eigentlich noch geschmackloser. In den sexistischen Videoclips amerikanischer Hip-Hop-Sänger wird der Holy Butt verherrlicht. Gestatten Sie mir, das etwas unappetitlich zu übersetzen. Der Holy Butt ist der heilige Arsch. Ja, und der wird als solcher bezeichnet. Ja, der Holy Butt. In pseudo-intellektuellen Jugend- und Esoterik-Szenen wird über die heiligende Kraft des Bauchnabel- und Brustwarzenpiercings philosophiert. Und nicht nur pubertierende Bübchen preisen in SMS-Botschaften die heiligen Möpse ihrer neu eroberten Samstagabendbekanntschaft. Das Heilige wird aus der Welt des Göttlichen in die körperliche Welt des Alltags transferiert, wird eingebettet in die ganz normalen Erlebniswelten einer globalisierten, medial vorproduzierten und alles verschlingenden Popkultur. Der Prozess der Heiligsprechung profaner Gegenstände und Personen steigert sich manchmal bis hin zu ihrer Apotheose, ihrer Vergöttlichung. Clapton ist Gott, wurde einst an die Wände des Bamberger Doms gepinselt. Maria Callas trug den Beinamen die Göttliche. Jimi Hendrix und Janis Joplin wurden gottähnliche Züge zugesprochen. Elvis Presley war der King und Franz Beckenbauer war der Kaiser. Diego Maradona gilt nicht nur als gottähnlich, für seine wirklichen Fans ist er ein Gott. Wer erinnert sich nicht an die berühmte Hand Gottes, die Argentinien zum Weltmeistertitel führte? Um ihn zu verehren, haben sie in Argentinien die maradonianische Kirche gegründet und vollziehen dort Eheschließungen und Kindstaufen. Sie haben ihre 10 Gebote, von denen das erste dazu auffordert, den Ball nicht zu beschmutzen, und sie beten ihr Diego Unser. Ja, ja. Ja. Ähnliche Auratisierungs- und Charismatisierungsphänomene finden sich auch bei Schalke 04, auch wenn ich das nicht so ganz ernst nehme wie das in Argentinien. Aber auch hier gibt es das Schalke Unser, dessen erste Zeilen wie folgt lauten: Schalke Unser im Himmel, du bist die auserkorene Mannschaft, verteidigt werde dein Name, dein Sieg komme wie zu Hause, so auch auswärts. Und auch hier lassen sich Fans in der Kapelle der Arena trauen oder ihre Kinder taufen. Allerdings, anders als in Argentinien, noch von protestantischen bzw. katholischen Priestern. Ja. Und auch hier in Schalke wird bis heute der Flankengott Stanley Buddha verehrt. Diese Heiligung oder Apotheose eines verehrten Objekts und die diese begleitenden und verstärkende Ausübung spezifischer liturgischer Handlungen und Rituale, die seltsamerweise fast alle dem Formenkanon der katholischen Kirche entlehnt sind, erlaubt es eben auch dem ungläubigen Menschen, sich auf etwas zu berufen, das größer und bedeutender ist als er selbst. Es erlaubt ihm, sich innerhalb eines außeralltäglichen Kosmos zu verorten, an einer, wenn auch konstruierten Aura zu partizipieren und damit seinem Leben einen Sinn zu verleihen. Und weil das Bedürfnis, seinem Leben einen Sinn zu verleihen, wohl alle Menschen in irgendeiner Form betrifft, auch die Ungläubigen, wenn man so will, werden Phänomene dieser Art nicht aussterben, sondern eben immer wieder in neuen Formen neu auftauchen. Ich habe, glaube ich, lang genug geredet. Ich komme zum Schluss. Wie man mit diesen geschilderten Prozessen nun insbesondere von kirchlicher Seite umgehen soll, das ist eine nicht einfache Frage. Und auf diese Frage gibt es bestimmt auch keine einfachen Antworten. Als empirisch arbeitender Wissenschaftler, also Theologe, bin ich froh, dass es nicht zu meinen Aufgaben gehört, auf solche Fragen Antworten zu finden. Ich beneide die anwesenden Theologen nicht, von denen verlangt wird, solche Antworten zu formulieren. Aber ich will mich nicht ganz aus der Verantwortung stehlen. Ich will wenigstens vor falschen Alternativen warnen. Man sollte jene Verhaltensformen und Verhaltensmuster, die die beschriebenen Prozesse der Profanisierung des Sakralen und der Sakralisierung des Profanen trotz aller berechtigten Kritik nicht einfach nur ablehnen. Denn sie reagieren doch auf Bedürfnisse heutiger Menschen nach Sicherheit und Orientierung und geben wenigstens ansatzweise Antworten auf die existenziellen Sinnfragen: Wohin soll ich mich wenden und wer bin ich eigentlich? Man sollte aber, denke ich, auch absehen von kirchlicher Seite aus, all diesen hybriden populärkulturellen Erlebniswelten einfach sich anzubiedern, um bei ihren Anhängern besser anzukommen. Menschen haben, denke ich, auch junge Menschen haben heute noch das Gespür, durchaus ein Gespür für das Echte und das Authentische. Es kann nur darum gehen, das Echte und Authentische des katholischen Glaubens zu bewahren, es vielleicht in seinen Präsentationsformen zu modernisieren und dann darauf zu vertrauen, dass es als ein attraktives Angebot in der Flut des Heiligen überhaupt noch wahrgenommen wird. Aber schließlich haben wir ja alle noch ein gesundes Gottvertrauen, oder? Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke, dass Sie mir so lange und doch einigermaßen aufmerksam zugehört haben, und ich bin auch gerne noch bereit, ein Weilchen mit Ihnen zu diskutieren.